Universität Hamburg.
Ja, liebe Studentinnen und Studenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, die so zahlreich erschienen sind. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken bei den Studentinnen und Studenten und danke für die Einladung zur Eröffnung der Tagung ein paar Worte beizutragen. Bedanken möchte ich mich auch für die ungeheure Anstrengung und Lust einiger Studentinnen und Studenten dabei, von den Aktionen Ende letzten Jahres bis heute an der Vorbereitung und Konzeption dieser Tagung zu arbeiten. Die haben einen Beifall verdient. Manche gehen geradezu darin auf, die Reformen sachgerecht zu verwirklichen, weil diese ja von außen kommen. Bis nach außen, da wo unter anderem die Politik ist, dahin reicht wohl der Widerstand nicht. Dass es heute eine breite Kritik an der Hochschulgestaltung gibt, ist das Verdienst vorwiegend von Studentinnen und Studenten, für die das Innenpolitik ist. Es ist das Verwunderliche der letzten Jahre, dass es ein neues, bisher lange Zeit unbekanntes Außen gibt und dementsprechend ein Innen. Ein Außen, in das man sich nicht einmischen kann. Innen, da sind wir, da wird das umgesetzt, was außen beschlossen wurde. Manchmal noch ein wenig verschlagen, so dass man vorgaukelt, alles wunschgemäß zu ändern, in Wirklichkeit aber versucht, nichts zu verändern, auch nicht die Chancen listig nutzt, die durch den Anstoß und die Erschütterung aus der Politik, die aus anderen Gründen handelt, wie wir eben hörten, kam. Die Universität war ja vor der sogenannten Reform auch nicht die beste. Mit dieser Einpassung des Alten in die neue Form wird das schlechte Alte nur noch schlechter. Auf welches Zurück oder wieder zielt eigentlich die Reform? Da, wo die Natur oder die religiöse Bindung nicht mehr zwingt, man sich so allzu freigesetzt und verunsichert wähnt, entsteht die neue Dogmatik des Sachzwangs, dessen Exekutoren sich mit der heiligen Inquisition an Effektivität messen können. Sie sind allerdings wesentlich netter, so als Menschen. Schöne neue Bildung, Fragezeichen, wird im Titel der Konferenz gefragt. Das ist natürlich eine rhetorische, eine ironische Frage. Wenn doch nur etwas mehr Ironie da wäre. Reformer sind selten ironisch. Manchmal möchte man ihnen schon eher attestieren, sie seien zynisch. Weil bei mir der Wunsch geblieben ist, sie verstehen zu wollen. Zyniker sind ja immerhin sehr moralische Menschen. Ich befürchte allerdings, einige meinen ihre Emsigkeit ernst, ihre Tabellen und Evaluationen und Diagnostiken. Dazu ein paar Stimmen von außen. Ach nee, das ist ja nicht. Das ist der neue Film. Das sind die Stimmen von außen, Konrad Schilling, der lange Zeit an der Universität geleitet hat. Der weist auch einige der Effekte hin. Oder Ulrich Beck, der ein starkes Wort von McKinsey-Stalinismus geprägt hat. Ja, und dann das Stichwort Kolchose. Die Exzellenz ist ja der inhaltsleerste Begriff der letzten Zeit. Unterstellen wir mal unserem neuen Präsidenten, dass er das jetzt subversiv ausnutzt für diese Exzellenzinitiative. Aber ursprünglich gab es dahinter sowas. Das war die erste moderne Exzellenzinitiative. schreibt Ulrich Bäumling. So, wenn Exzellenz dann als Forschungsprojekt betrachtet werden kann, und zwar wie eine Universität bei den medialen Veränderungen im 21. Jahrhundert denn aussehen könnte, dann könnte man dem ja noch zustimmen. Medienveränderungen haben immer schon Universitäten verändert. Also ob es dann jetzt Bücher, Bibliotheken, welche Schreibtechnik und so weiter gab. Und in diesem Sinne, ich behaupte das jetzt einfach mal, ich habe das länger ausgeführt in einem Beitrag, ist es notwendig, kleine Universitäten, also bei den Medienveränderungen, kleine Universitäten zu schaffen oder zu erforschen, wie die funktionieren könnten, die in Muße-Scrollet, ist das mal Schule, und Kontakt sich der Neugier und dem Eifer der Aneignung der kulturellen Voraussetzungen unserer Arbeit widmen. Sie müssen Erfahrungs- und ereignisbezogene Angelpunkte für die orts- und zeitlich wenig fixierten neuen medialen Möglichkeiten bieten. Dazu müssen neue Topologien, eine neue Ökonomie und neue Architekturen entworfen werden. Das wäre doch mal eine Exzellenz in diesem Bewertung. In meiner Ratlosigkeit habe ich meinen Freund Slavoj Žižek gefragt, der leider nicht kommen konnte. Er hat uns ein Video geschickt, das ich ihn jetzt, wenn es klappt, anspielen werde. Ganz klar.
My ultimate position would be that of Bartle. I would prefer not. I think that you always have to have not as a kind of abstract distance in the sense of Bartle can also be read, and maybe it's Bartle with you, what I'm talking about, as a kind of false modern wisdom. Don't identify yourself with any project, maintain distance. No, I'm not saying this. I'm just saying what I mean by who likes to emphasize that today we are afraid of fascism. We are all the time bombarded, do something, ecological struggle, feminism, racism, this, that. All the time, it is as if the system wants us to participate, even if it's in a critical way. And I think what often can be much more terrifying is non-activity. But true non-activity can often be something much more unsettling than a false activity, a true passivity. A false activity is for me activity where you do something, act. Not in order to really change things, but you know, you lost that so that nothing is going to really change. No? So this is for me a crucial notion for grasping what goes on today. We can be hyperactive, not to change things, but precisely in order to prevent changing things. In this sense, part of this I would prefer not to, means for me a necessary first step and opening to do activity. First, we can really do it, though. We should start with, first of all, we should analyze the situation, and if we analyze deeply enough, the answer to the Lenin's question, what to do, will come by itself. It will emerge as a byproduct. So that was my answer basically to those who, I ironically mocked those who all the time test me with this question, okay, but you criticize liberalism, you criticize old-fashioned Marxists and so on, but where do you stand? I think you can very well see the falsity of a position without having a clear positive alternative. It's not true that when you experience a situation as unjust, that you already have to have an implicit norm of justice. It's even the other way around, I claim, that an experience of concrete injustice is what they generate. Comes first, and then you elaborate a possible or not notion of what justice would have been. It's not simply an excuse. I just have a cat. I don't care. I think that the cat is more important. You take care of the cat, you make a good cat, rabbits will start jumping by themselves.
soweit Zizek. Es braucht eine mächtige Geduld, die sich nicht aus dem Weg räumen lässt, eine weitertragende Zusammenhangserkenntnis, das Mitmachen. Als ich letztes Mal mit ihm einen Vortrag organisiert hatte, sollte er 3/4 Stunde reden, auf 4 Stunden bin ich gegangen. Also Geduld für weitertragende Zusammenhangserkenntnis, die das Mitmachen aushaken lässt. Wer will uns denn ernsthaft zwingen? Auch wenn Ungehörigkeit schlechter finanzieller Ausstattung zur Folge hätte, könnte das mit der Energie und der Dynamik, die das dann bringt, aus Überzeugung zu handeln, wahrscheinlich mehr als kompensiert werden. Lassen wir uns nicht erpressen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt und es wird nicht falscher. Die Aussage, wir müssen mitmachen, weil wir das Schlimmste verhüten müssen, führt genau zu einer Haltung, die das Schlimmste generiert, dass es zu verhüten gilt. Nämlich ein Handeln wieder bessere Einsicht, ein Aufgeben der Haltung, die für die Sache, die Suche nach der Erkenntnis für Forschung und Lehre vor allem die wichtigste Stütze ist. Wir treiben leicht Raufbau am symbolischen und den entsprechenden Vorstellungen. Universität hat die Aufgabe eines verfremdenden Blicks, eines Lauschens, einer aufmerksamen Berührung, eines Schnupperns und eines Feinschmeckens und Kostens. Sagt Jens, ja, kommt ja davon, ne, schmecken, das Savoir, der Selbstverständlichkeiten und der Sachzwänge, der Vorbereitung auf die Entwicklung solcher Haltungen, die dann in der Zeit nach, am Ort jenseits der Universität zu neuen Erkenntnissen und Haltungen führen. Diese Aufgabe der Kritik müsste die Universität dringend weiterverfolgen, um der Gesellschaft, früher hat man gesagt, dem Volk dienen zu können. Das ist notwendig, weil eine verkörperte und institutionalisierte Wahrheit nicht mehr existiert. Sich in dieser Verlegenheit an Sachzwängen zu orientieren, am Fundamentalismus des Marktes, an dem, was man scheinbar als unmittelbar empirisch Gegebenes vorfindet, widerspricht den Aufgaben der Forschung und Lehre. Wir haben die Aufgabe, eine Öffentlichkeit herzustellen, eine Raumzeit, die allen und niemandem gehört. Das schulden wir der öffentlichen Sache, der Res Publica. Nur diese öffentliche Raumzeit bietet die Voraussetzung für Kritik, was Unterscheidungsfähigkeit heißt. Unterscheidungsfähigkeit und Theoriebildung müssen selber in einem praktischen Prozess von Forschung, Lehre, Studium hergestellt oder wiederhergestellt werden. Das geht mit vielen Unterbrechungen von Kontinuitäten und Mitgebrachten einher. Dabei geht es aggressiv zu. Dabei muss es zwangsläufig zu Antagonismen kommen. In der Universität könnten diese Antagonismen, diese Kämpfe kultiviert werden. Dazu braucht es wiederum Raumzeit und spielerische Modi des Umgangs. Die Tendenz scheint aber auf eine Auslöschung dieser Zeit hinauszulaufen, eine Einpassung etwa an die Erfordernisse der zukünftigen Berufswelt, etwa im Lehrerstudium. Es geht immer wieder um Anschlussfähigkeit, nicht um das Verlassen des bekannten Territoriums, nicht um eine zumindest methodisch hergestellte Fremdheit gegenüber dem, was einem erwartet, gegenüber dem hier gewohnten, wie man hier so wohnt. Es wird ein Glauben geschürt an die Herstellbarkeit des in 5 oder 10 Jahren zutreffenden Wissens, der Herstellung einer Eignung für den Lehrerberuf. Wir machen hier und jetzt fast alles möglich. Das ist Toyota. Wir brauchen nicht die Umwege, die Irrwege, die sind viel zu teuer. Die Möglichkeit von Erfahrung ohne Gefahr wird suggeriert. Strukturell ist das, kann ich als Psychoanalytiker sagen, Inzest. Das Inzestverbot beinhaltet, dass man der nächsten Generation klarzumachen hat, dass hier und jetzt nicht alles möglich ist. Dass die Gewohnheiten zu verlassen sind, dass man in die Fremde zu gehen hat, dass man mit Überraschungen zu rechnen hat, um dort Erfahrungen zu machen und die Sexualität zu üben. Jenen rätselhaften, unabweisbaren Drang nachzugeben, der es wissen will, ob es eine Anerkennung und eine Nachfrage nach der Potenz und Fruchtbarkeit gibt, die eben durch diese Nachfrage erst erzeugt wird. Ansonsten drohen Unfruchtbarkeit und Dummheit tatsächlich metaphorisch, symbolisch, wissenschaftlich. Ein Indiz für die inzestuösen Wünsche in dieser Gesellschaft, wie diese um sich greifen, ist das ungeheure Medienecho auf die Missbrauchsfälle in Schulen, Internaten, Reformschulen. Die unkritische und hypermoralische Empörung, die sich weigert, den Einzelfall anzusehen, behauptet die eigene Reinheit, möchte keine Risiken eingehen, nur in der Nähe entsteht nämlich Kontakt, die ablenkt von den Wünschen nach Unmittelbarkeit der Verwertung, Anschlussfähigkeit an das Gewohnte, Konsensualismus, Vermeidung von Brüchen und Trennung, der Herstellung und Kontrolle über das Aufwachsen der nächsten Generation im gewünschten, evaluierten und zertifizierten, bekannten Sinne. Diese Form des Missbrauchs zu eigenen Sicherheitsbedürfnissen durch die ältere Generation, die altruistisch verpackt werden als Sorge oder objektiv als Ökonomie, ist mindestens so schlimm wie die Fälle guten sexuellen Missbrauchs. Es könnte sein, dass sie schlimmer sind, weil sie als solche kaum bemerkt werden. Zum Schluss lassen Sie mich noch eins sagen, ich nehme zwar nichts zurück, ich habe dem Anlass entsprechend kurz und polemisch gesprochen, auch um davon ein wenig mitzuteilen, wie man die gegenwärtige Hochschulgestaltung anders sehen könnte, anders auch als einige Kollegen und Kolleginnen, die den Prozess mitgetragen haben, den von der Politik mit schwacher demokratischer Legitimation angeschobenen Bologna-Prozess kombiniert haben mit der Erbringung von Sparleistungen. Die meisten Kollegen und Kolleginnen sind persönlich integer. Ich glaube aber, dass sie sich auch manchmal irren. Und vielleicht hat die französische Studentin Judith Espinas, die diese Plastiken schuf, etwas von der Genese des Subjekts erforscht in der Kunst unter den Bedingungen von Passform und Anschlussfähigkeit. Das erläutere ich jetzt nicht, das mache ich mal in den Zug. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.